Herzlich willkommen zum Essenz Leben Podcast. Der Podcast, der die Essenz hörbar macht. Möchtest du mehr darüber erfahren, wie du es schaffen kannst, dein volles Potenzial zu entdecken und es voller Freude zu leben, dann bist du hier richtig. Ich bin Christine und ich habe mir vorgenommen, Menschen auf ihrem Weg zur Essenz zu begleiten und ihre Essenz auch hörbar zu machen. Falls du es nämlich noch nicht wissen solltest, in dir schlummert ein großer Schatz, deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, die Essenz hörbar, der Essenzleben Podcast. Erste Episode im 2022er Jahr. Was für eine geniale Zahl. Heute gibt es ein wunderbares Interview mit Jakob Horvath. Jakob lebt zurzeit in Costa Rica. Er ist ein Weltenbummler. Und aufgrund von seinen eigenen Erfahrungsprozessen ist es ihm möglich, Menschen dabei zu unterstützen, ihr Potenzial zu erkennen. Und er arbeitet auch als Coach, hat selber einen Podcast. Und also für mich fühlt sich diese Folge nach ganz, ganz, ganz viel Inspiration an. Wir haben die Aufnahme über das Netz gemacht und es war nicht so stabil. Also verzeih, falls es technisch nicht ganz einwandfrei ist. Dafür ist es inhaltlich sehr berührend und inspirierend. Von Herzen alles, alles Liebe zu dir. Lieber Jakob, herzlich willkommen im Essenzleben Podcast. Ich freue mich, dass ich dich da habe.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir sind jetzt gerade so beim Überlegen gewesen, weil es kann sein, dass es technisch nicht ganz so gut ist, weil der liebe Jakob, der sitzt in Costa Rica. Und das ist mit ein Grund, warum es mich so ein bisschen gerufen hat, ihn auch vors Mikro zu kriegen. Ich erzähle am Anfang immer, am Anfang eigentlich von jeder Episode, wenn ich einen Gast habe, was mich so getriggert hat eigentlich, warum ich ihn eingeladen habe. Und ich habe den Jakob, also dich habe ich auf Instagram gesehen und habe so den Impuls gehabt, du lebst sehr intuitiv, du folgst so den Impulsen und meine Podcast-Reihe heißt, wie es dir gelingt, deine Essenz zu leben. Und bei dir ist dieser Funke da, ich glaube, wir probieren es alle, aber bei dir ist das fühlbar, dass du das machst und deshalb finde ich das sehr inspirierend für andere, wenn man sieht, wie mutig jemand seinen Weg geht. Das heißt jetzt nicht, dass dieser lichtvolle Weg ein Weg frei von Hindernissen ist, aber es ist ein Weg, der sich stimmig anfühlt und der uns, wenn man einmal begonnen hat zu gehen, glaube ich, dass man noch gar nicht mehr umdrehen kann. Ich würde von dir gerne wissen, du bist jemand, der sehr lange schon herumreist und keinen fixen Standort hat. Wie kam es dazu, dass du dich für diese Freiheit entschieden hast?
Danke für die einleitenden Worte und für die wertschätzenden Gedanken auch dazu. Ich nenne es sehr gern den Herzensweg, das, was du so schön auch beschrieben hast, so die eigene Essenz zu leben, dem Ruf des Herzens zu folgen und dann auch mutig die Entscheidungen zu treffen, die es halt braucht, damit man dann diesen Weg auch gehen kann. Und weil du gesagt hast, diese Freiheit zu leben, ich glaube, es steckt eine unglaubliche Freiheit drinnen, man selbst sein zu dürfen mit dem, was man eben ist in seiner Essenz. Was auch immer das für einen bedeuten mag oder für eine. Das ist ja höchst individuell und ich glaube, wir sind alle einzigartige Wesen, die wir ganz einzigartige Herzenswege gehen. Und ich glaube, Mut ist ein ganz wichtiger Bestandteil davon. Und zwar Mut nicht in dem Sinne, dass man verrückte Dinge tut oder sich jetzt irgendwie mutwillig in Gefahr bringt oder solche Dinge. Das kann schon auch ein Teil davon sein, wenn vielleicht ist das ja auch ein Teil deines Herzensweges dann. Aber in meinem Fall war es so, dass zum Beispiel, es hat mir einige mutige Entscheidungen abverlangt. Und zwar war eine davon, auf Weltreise zu gehen, zum Beispiel 2016. Meinen Job beim ORF als Fernsehjournalist, den ich damals gehabt habe, zu unterbrechen für 14 Monate. Und 14 Monate auf Weltreise zu gehen, mich auf eine Reise zu begeben, die zunächst im Außen, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich begonnen hat, als ein großes Abenteuer für mich. Ich bin von Wien nach Amerika per Anhalter gereist, was auch für mich damals eine sehr verrückte Idee war. Und über den Atlantik zu segeln, das hat mir so eine Angst gemacht auch. Also war ganz weit weg von meiner damaligen Lebensrealität. Ich bin noch nie irgendwo hingetrampt und vom Segeln habe ich auch nichts verstanden. Aber ich habe gespürt, dass das irgendwie das ist, was jetzt für mich stimmig und richtig ist in dieser Phase meines Lebens. Und ich bin diesem Ruf gefolgt. Und Joseph Campbell nennt das ja in seiner Heldenreise so dieses Calling, diesen Ruf des Herzens gewissermaßen, den Ruf des Lebens, hinaus in die Welt zu gehen. Was auch immer hinaus in die Welt gehen bedeutet. In meinem Fall war es eine Weltreise. Für jemand anderen ist es vielleicht ein ganz anderer Weg. Jedenfalls aber wird es in aller Regel damit zu tun haben, etwas zu tun, was man vorher noch nicht gemacht hat.
Für den einen ist es halt mutig, ins Waldviertel zu fahren. Also sage ich jetzt, ja. Weißt du, was ich meine? Das ist ja
Ja,
bei jedem
genau.
unterschiedlich gepolt. Ja, also das heißt, eine
Absolut.
Angst an der Hand zu nehmen und zu sagen, yes, ich gehe es jetzt, ich probiere es jetzt einfach. Ja, oder zum Beispiel, ich war lange Zeit in Indien, dorthin zu gehen. Ja, also ich denke, das ist ja bei jedem
Ja.
anders. Dort, wo halt die Angst triggert und die ist ja auch in verschiedenen Nuancen, oder? Und wie ging es dann bei dir weiter? Also
Danke noch, also vielleicht noch ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, weil ich finde es so wichtig, dass man das auch wirklich betont, weil oft, gerade wenn man jetzt vielleicht noch nicht so diesen inneren Zugang hat zu seiner eigenen Wahrheit, zu seinem eigenen Weg, dann ist man ja oft abgelenkt von den Wegen der anderen, oder? Dann sagt man, ah, der macht das, das ist cool, und der macht das, und das ist auch cool, und das würde ich auch gern machen. Und man ist dann so ein bisschen hin und her gerissen und auch ein bisschen verwirrt, wenn man nicht so genau weiß, ja, aber was von all dem ist jetzt für mich das Richtige und Stimmige? Und deswegen finde ich es so wichtig, was du gesagt hast, dass es eben, weil das für den einen bedeutet, auf Weltreise zu gehen, ist es für den anderen wiederum was ganz was anderes. Das hat es mit einer Reise gar nichts zu tun. Vielleicht hat es damit zu tun, eine Beziehung zu beenden, die schon seit Jahren eigentlich sehr toxisch ist. Vielleicht ist das dieser wesentliche Schritt aus der Komfortzone. Was auch immer. Also es gibt ja, darum habe ich gemeint, da ist ja jede Reise einzigartig. Und ich glaube, es geht wirklich ganz stark darum, dieses Gespür zu entwickeln. Was ist das meine? Was ist so meine eigene Wahrheit im Leben? Was möchte das Leben gern von mir? Und dann kann man sich bestenfalls inspirieren lassen von anderen Menschen. Aber im Endeffekt kann einem die Arbeit niemand abnehmen, nach innen zu schauen und dem auf die Suche zu, dem auf die Spur zu gehen, was wirklich das Authentische ist. Und wie ging es bei mir weiter? Ich habe dann diese Reise gemacht, die, wie gesagt, das große Abenteuer begonnen hat. Im Außen. Und je mehr ich mich auf dieses Abenteuer im Außen eingelassen habe, umso mehr hat es mich zu einem Abenteuer in meinem Inneren geführt. Also ich hätte mich vor dieser Reise nicht als spirituellen Menschen bezeichnet, zum Beispiel. Ich war Fernsehjournalist beim ORF, ich habe Innenpolitik berichtet, ich bin am Wochenende gerne feiern gegangen, ich habe eine schöne Wohnung gehabt in Wien. Also ich habe eigentlich ein ganz anderes Leben geführt und sehr gesettelt auch. Also wie gesagt, schöne Mietwohnung im Herzen von Wien, im 7. Bezirk und viele Freunde und gutes Leben, ja. Also nichts, von dem ich davon hätte laufen wollen. Aber es war irgendwie eher dieses hin zu etwas. Also nicht davonlaufen von etwas, sondern hin zu etwas, das ich zu der Zeit noch nicht benennen habe können. Was erst Schritt für Schritt sich eigentlich mir gezeigt hat, was es denn wirklich ist, wo es mich dahin gezogen hat. Und es ist so eine große Neugierde entstanden auf das Leben an sich. Eine ganz intime Verbindung zur Natur zum Beispiel durch die Atlantiküberquerung oder durch eine Vision Quest, die ich gemacht habe, wo ich 3 Tage alleine im Wald war in Teneriffa oder später dann, als ich mit einem Schamanen im Amazonas-Regenwald gelebt habe. Also das sind alles Dinge, die sind mir irgendwie zugekommen. Ich habe das nicht jetzt bewusst gesucht. Ich habe nicht gesagt, hey, ich mache jetzt einen Reiseplan 14 Monate und im Februar bin ich da und im März bin ich dort und im April treffe ich den und im Mai lerne ich das. Sondern ich habe mich einfach wirklich hingegeben, dieser Reise, mich treiben lassen und immer so dem Motto gefolgt, so viel Neues wie nur irgendwie möglich zu probieren. Und durch meine Erfahrungen dann zum Beispiel mit medizinischen Pflanzen im Amazonas-Regenwald, aber auch durch die Verbindung zur Natur, die zum Beispiel am Atlantik entstanden ist. Als ich alleine mitten am offenen Atlantik schon seit, also alleine, wir waren eine Crew zu sechst, aber diese Crew war alleine. Wir haben seit 10 Tagen kein Flugzeug, kein Boot mehr gesehen. Es war ein 13 Meter Segelkatamaran. Und das war mein Weg, die Angst, der Angst zu begegnen, die Angst zu spüren vor dieser Reise und sie dann Schritt für Schritt ihr mit Vertrauen zu begegnen. Mhm. Nämlich die Frage war, wem oder was vertraue ich denn da jetzt eigentlich auf diesem Boot? Ja, vom Boot verstehe ich nichts, den Kapitän kenne ich nicht. In meine seglerischen Fähigkeiten kann ich sicher auch nicht vertrauen, weil die waren nicht da. Und dem Atlantik ist eigentlich auch alles zuzutrauen. Mhm. Und wem oder was vertraust du da draußen, um nicht verrückt zu werden mit deinen Ängsten? Und ich habe einfach für mich die Antwort gefunden, dem Leben an sich, dem Universum, dem Lauf der Dinge. Ich habe mich so verbunden gefühlt zu den Sternen. Jede Nacht bin ich gesessen, habe mir die Sterne angeschaut und habe diese unglaubliche Verbindung gespürt zu den Delfinen, die da schwarmweise kommen. Und ich habe erkannt, dass eigentlich dieses Urvertrauen, von dem so oft die Rede ist, ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Reise geworden ist und eben nicht nur dieser Weltreise, sondern auch dem, was danach passiert ist. So das Urvertrauen, als ich dann meinen Job gekündigt habe, 1,5 Jahre nach meiner Rückkehr zum Beispiel. Das Vertrauen in diese innere Stimme, das Urvertrauen, dass es schon richtig sein wird, so wie es jetzt ist, weil es spürt sich richtig an.
Und weißt du, was das Spannende ist? Und das liebe ich so sehr, dass Menschen, die eben, ja, du sagst Herzensweg, ja, ich sage sehr oft, ich rede oft sehr von der Essenz, dass die ein Feld eröffnen. Das heißt, wie soll ich dir das erklären? Ich fühle sehr gut und bei dir fühlt man das, dass du, deshalb kannst du Menschen coachen oder was auch immer du machst. Ich weiß ja gar nicht genau, was du alles machst, ja, sondern ich habe einfach gespürt, diese Energie, die gehört geteilt. Und wenn man solche Schritte geht, das heißt, in dieses Urvertrauen hineingeht, ganz gleich, auf was, wie man das jetzt macht, ja, ob man das jetzt macht mit einer Weltreise, mit Schamanen in Berührung kommt oder wo auch immer, ja. Also wie gesagt, da gibt's ja keine Norm oder kein Maß, ja. Aber wenn du berührt wirst mit diesem Gottvertrauen oder wie auch immer wir es nennen, und du das einmal gespürt hast, dann weißt du, du kannst immer spüren und du gehst dem nach und dann bildet sich irgendwie ein Feld. Und wenn andere in dieses Feld reinkommen oder dieses Feld irgendwie berühren, dann kommen sie in diese Frequenz hinein. Und ich finde, das ist so schön und das will ich halt oft einfach teilen, dass die Menschen sich halt auch auf sowas einlassen, zu so Menschen gehen, ja, sich dort auch einfach diese Frequenz holen, ja, und so ihren Weg gehen, oder? Und mir fällt jetzt nur, ist vorher was eingefallen, weil mein Weg hat so intensiv 2005 begonnen mit einem Jakobsweg, also so klassisch, ja, ganz klassisch. Und also er war früher schon da, ich habe immer sehr gut gefühlt und Dinge wahrgenommen, die andere nicht wahrgenommen haben. Ja, also immer so ein bisschen crazy gewesen. Und wenn man den Jakobsweg geht, den klassischen halt, ja, also sprich in Spanien, und du kommst dann an in Santiago de Compostela, kannst du eine Urkunde dir holen. Ich weiß nicht, wie weit du das weißt. Ja. Und da kann man dann ankreuzen, aus was für einem Grund. Und wie ich weggegangen bin, habe ich mal gedacht, naja, ich meine, ich möchte schon irgendwie mich finden oder näher an die Essenz oder näher ans Leben rankommen, an die lebendiger werden. Und dann habe ich definitiv angekreuzt aus spirituellen Gründen, was immer das für mich damals geheißen hat. Aber ich habe gewusst, ja, das hat die Hand irgendwie gemacht. Ja, und das erinnert mich so, wie du erzählst.
Ja, kann ich zu 100% nachempfinden, was du schreibst, weil am Anfang auch, man spürt, man hat ja, glaube ich, so ein Gefühl, oder? Und es war ja auch bei mir damals ein Gefühl von irgendwas Essentielles will da ins Leben kommen, wie du so schön sagst, die Essenz von mir oder von etwas Höherem durch mich hindurch, who knows, das habe ich zu der Zeit überhaupt, ich habe ja überhaupt keinen Begriff gehabt, ich habe es nicht verstanden. Ich hätte sicher nicht angegeben, jetzt in meinem Fall, aus spirituellen Gründen, das wäre mir wahrscheinlich sogar peinlich gewesen zu der Zeit. Aber dann nach und nach bin ich draufgekommen, es ist ja alles spirituell. Es ist ja das ganze Leben an sich ist ja höchst spirituell. Ja. Und je mehr man sich darauf einlässt und sozusagen diesen sich selbst diesen Zugang überhaupt erstmal erlaubt, umso mehr wird alles magisch und wundervoll. Albert Einstein hat das ja auch so schön gesagt. Er hat gesagt, du kannst entweder so leben, als wäre alles ein Wunder, oder du kannst so leben, als wäre gar nichts ein Wunder. Und das ist eine Entscheidung, die trifft man. Und ich habe irgendwann, und zwar im Zuge dieser Reise zunächst unbewusst, und nach ist mir das bewusst geworden, eben durch die Erfahrungen im Amazonas, dann durch meine Yoga-Praxis, die auch erst auf der Reise entstanden ist, durch meine Yogalehrerausbildung und all das, was dann dem gefolgt ist, bin ich dem nach und nach auf die Spur gegangen und habe versucht herauszufinden, was ist diese Essenz eigentlich, die da in mir jetzt irgendwie gerade zum Leben erwacht, die ich vorher so noch nicht wahrgenommen habe. Also ich, und wie auch immer, ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche Eintrittstore sozusagen in diesen Bewusstseinszustand, wenn du so willst, in dieses dem Leben gegenüber offen sein, und zwar allem, was das Leben so bringt. Und für dich war es der Jakobsweg und für mich war es die Weltreise und für wieder jemand anderen ist es vielleicht eine schwere Krise. Das kommt, hört man ja auch oft. Krankheiten, Krisen, irgendetwas, das einen zutiefst erschüttert und einen dadurch fast schon zwingt, sein Bewusstsein, seine Perspektive auf gewisse Dinge zu verändern und dadurch einzutreten in eine unglaubliche Weite, die man in sich selbst trägt.
Bei mir war es schon auch so, dass ich, bei mir war es dann ein einschneidendes Erlebnis, das mich dann im Endeffekt wirklich dorthin gebracht hat, weil ich die Signale nicht wahrgenommen habe. Ne? Also man spürt, das geht ja vielen so, die spüren eigentlich das 0815-Leben ist es nicht mehr. Wann fängt denn mein Leben an? Und das lässt man so schleifen, oder? Und dann irgendwann wird es stärker und entweder man geht dann dem Impuls nach oder nicht. Ich habe es nicht getan und dann ist es zum Crash gekommen. Und dann bin ich nach Indien. Ja? Also einfach nur, dass du auch so ein bisschen weißt, wie mein Weg ist. Ja? Genau, weil das Interview mit dir, ich habe das erste Mal gar nicht recherchiert, weil meistens ist es so, dass ich mir ein bisschen die Website anschaue oder so. Aber das jetzt merke ich, ich mag das gar nicht mehr so intensiv, weil es so spannend ist. Jemanden dann einfach spürend wahrzunehmen und dann dem Impuls zu folgen. Ja, ich finde, das ist wunderbar. Du hast davon gesprochen und damit gehe ich auch in Resonanz, weil ich auch Erfahrungen habe mit schamanischen Prozessen. Und da würde mich interessieren, wie war das bei dir? Was hast du für Pflanzenmedizin genommen? Kannst du ein bisschen was über deine Erfahrungen erzählen?
Kann ich gerne, ja. Bei mir war es so, dass ich, also es war Ayahuasca, in Kolumbien und in Peru. Und es war nichts, was ich gesucht habe. Es ist irgendwie über einen Freund aus Argentinien, den ich auf meiner Reise kennengelernt habe, der hat mir erzählt von einem bestimmten Schamanen im Süden Kolumbiens und er hat gesagt, es war eine der schönsten Erfahrungen seines Lebens. Und es war nicht einfach so dahergeredet, es war, ich habe gefühlt, der meint das so, da muss was ganz Essentielles, immer wieder bei dem Wort Essenz, passiert sein bei ihm in diesen Zeremonien. Und ich habe mir gedacht, naja, jetzt bist du schon auf dieser Weltreise, du hast das Motto, so viel Neues wie möglich zu probieren, es hat bis jetzt eigentlich super funktioniert, why not? Und dann hat mir der die Nummer gegeben, ich habe den angerufen, er hat gesagt, ja, komm vorbei, lernen wir uns einmal kennen, ich erzähle dir ein bisschen was über die Pflanzen und dann kannst du entscheiden, ob du das willst oder nicht. Und ich habe das dann als sehr spannend empfunden, habe dann eine Woche lang gefastet, also du machst dann halt eine Diät ohne Fleisch, ohne Salz, zu der Zeit habe ich noch Fleisch gegessen, ohne Alkohol, ohne irgendeine Art von Substanzen, kein Kaffee und so weiter. Und dann waren da diese Zeremonien und du trinkst dann dieses Gebräu aus zwei Pflanzen, die im Amazonas-Regenwald wachsen, einem Blatt und einer Wurzel, das Gemisch aus Ayahuasca und wird in indigenen Traditionen seit vielen, vielen Jahren, teilweise seit Jahrtausenden verwendet als Medizin. Als Medizin zur körperlichen, zur spirituellen Reinigung und auch zur Verbindung mit dem großen Geist, wie sie es nennen, mit Pachamama, mit Mutter Erde, mit dem großen Ganzen, das uns umgibt und uns durchfließt. Und das war mir zu der Zeit schon ein Begriff. Also ich habe schon was anfangen können mittlerweile mit irgendwie Verbindung zur Natur und das Universum und irgendwie sind wir da wohl ein Teil davon. Aber das habe ich zum allerersten Mal so richtig erfahren, nämlich wirklich durch und durch erfahren in dieser ersten Ayahuasca-Zeremonie. Als ich einer Ameise zugeschaut habe, wie sie den Baum hochgeklettert ist und ich habe mich dieser Ameise so unglaublich verbunden gefühlt und meine Füße waren am Boden in diesem Schlamm und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin wie ein Baum, wo die Wurzeln jetzt in die Erde wachsen und ich werde genährt von der Erde und in den Himmel hinauf, ich habe die Sterne angeschaut und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin da oben bei den Sternen. Und es war so, der Körper war fast so wie, also ich war losgelöst von dieser Identifikation mit dem Körper. Und da war einfach nur Raum und ich war dieser Raum und dieses Bewusstsein. Und gleichzeitig habe ich mich wahrgenommen als wie vom Ego befreit. Also so beschreibe ich das ganz gern. Da hat man, glaube ich, einen Begriff dazu. Also wenn jetzt alles limitierende Gedanken, negative Glaubenssätze, Emotionen, Identifikationen mit diesen Emotionen, mit dem, wer ich glaube zu sein, auch wenn das alles weg ist, was bleibt dann übrig? Und dieses, was bleibt dann übrig, habe ich wahrgenommen als etwas Wunderschönes, als so eine solche Liebe, auch so eine Weite. So, und dann habe ich mir gedacht, wow, jetzt weiß ich, was die damit meinen, wenn sie sagen, dein wahres Selbst, so dein Higher Self, dein du in intimer Verbindung, mit untrennbarer Verbindung mit dem ganzen Universum. Und das war eine Erfahrung, die hat mich so unglaublich neugierig gemacht, halt, weil ich danach wissen wollte, okay, also da ist, muss was dran sein. Die Pflanzen, das sind jetzt so der Katalysator sozusagen. Katalysator, wie man in Costa Rica sagt. Der Katalysator. ist gerade ein Triggerwort für mich übrigens, weil bei meinem Auto gerade der Katalysator kaputt ist. Aber jedenfalls waren die Pflanzen der Katalysator für diese Erfahrung. Aber ich wollte wissen, ja, wie kann ich denn diesen Zustand des Seins erreichen ohne Pflanzen, ohne Ayahuasca zu trinken, was ja mit ziemlich viel Aufwand verbunden ist. Und so bin ich dann eigentlich erst, habe ich dann begonnen, größere Fragen zu stellen. Also, wer bin ich jetzt wirklich? Was von mir ist da zum Vorschein gekommen in diesen Zeremonien? Und wie kann ich dem näher kommen, auch im Alltag? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und so hat mich dann auch die Reise nach und nach zum Yoga geführt und zur Meditation und zu einer regelmäßigen Praxis. Und im Endeffekt habe ich die Reise in einem Zen-Kloster beendet. Ich meine, hättest du mir das erzählt vor der Reise, hätte ich mir am Kopf gegriffen und dich ausgelacht und gesagt, was soll ich bitte in einem Zen-Kloster machen? Und dann habe ich nach und nach halt eben erkannt, nee, es gibt ja ganz natürliche Wege eigentlich. Und ich hatte aber, also das war eben wiederum mein Herzensweg, ich habe diese Erfahrung im Amazonas gebraucht, um überhaupt erst mal zu sehen, was überhaupt möglich ist. Also in diesen Raum erst mal eintreten zu können. Und ja.
Ich glaube ja manchmal, dass es fast so ist, also ich habe eben auch diese Erfahrung gemacht. Bei mir waren die ersten Ayahuasca-Erfahrungen nicht so ganz angenehm, weil es bei mir viel mit Reinigung zu tun gehabt hat. Ne? Weil es einfach, man muss das, also wer das nicht kennt, dem kann ich das so kurz erklären, dass halt Ayahuasca eine Pflanze ist, die das Emotionalsystem wirklich durchputzt. Ja? Oder halt auch, so wie du geschrieben hast, so wirklich das Ego ausschaltet. Und wenn halt irgendwie da noch niedere Schwingungen sind, dann dürfen die einfach aus dem System. Und bei mir war das echt, ja. Es war die Anspruch, es war ein kleiner Tod, ja. Man nennt das ja auch ein bisschen so. Und es war die anspruchsvollste, aber ich glaube gleichzeitig auch die schönste Erfahrung. Sich dann nämlich, so wie du es beschrieben hast, so rein zu sehen, oder? Also so, man kann das gar nicht, im Normalzustand kriegt man ja dieses Gefühl gar nicht, ja. Also glaubt man es nicht, ja. Und wenn man es einmal hatte, dann kann man es aber ohne Ayahuasca annähernd auch bekommen. Weißt du, was ich meine? Nicht so intensiv natürlich, aber du kriegst so ein Brösel von dem, ja, kriegt man irgendwie hin.
Ja.
Ja, und das finde ich spannend.
Ja, absolut. Absolut. Bei mir war sie auch nicht nur einfach. Also das, was ich jetzt vorhin beschrieben habe, das war so ein bisschen der höchste dieser Zustände, aber da war ja davor auch eine sehr holprige Initiation auch in den Zeremonien teilweise, wo du dich übergibst und wo du das Gefühl hast, wow, es bricht gerade alles zusammen. Und es ist ganz krass und schwere Emotionen. Also war kein Zuckerschlecken, auch bei mir nicht. Aber dazu wollte ich noch sagen, ich habe ja auch einen Podcast, der sich mit persönlicher und spiritueller Weiterentwicklung beschäftigt, 1000 First Steps. Und da habe ich eine Schamanin interviewt, eine österreichische, die Tatjana Branoff. Und mit der habe ich unter anderem darüber gesprochen, auch über medizinische Pflanzen und über psychedelische Pflanzen, die ja von Schamanen eben verwendet werden. Und sie hat mir dann erklärt, es gibt ja unterschiedliche Richtungen. Es gibt ja auch einen Schamanismus, den alten Schamanismus, also der junge Schamanismus, der, glaube ich, nur 20.000 Jahre alt ist oder so. Der Pflanzen verwendet, medizinische Pflanzen verwendet, also jetzt psychedelische Pflanzen verwendet. Und dann gibt es den alten Schamanismus, der eigentlich so alt ist wie die Erde selbst. Und die verwenden keine psychedelischen Pflanzen. Und die Tatjana sagt eben, dass Ayahuasca zum Beispiel eigentlich ein Taxi ist. Also es ist so, du steigst ins Taxi und das Taxi bringt dich jetzt wohin? In dem Fall, also je nachdem, wo du halt an dem Punkt
zu einem gewissen Bewusstseinszustand.
Genau, was du da sehen sollst, was du erfahren sollst, hilft dir, gewisse Dinge loszulassen. Du kommst jetzt dort an und dann musst du das aber alles integrieren. Und das ist ja die große Challenge dabei, weil es ist natürlich geil, wenn du dich dann so wunderschön verbunden mit allem und mit jedem fühlst. Aber 3 Tage später kann das alles wieder weg sein, wenn du nicht wirklich danach auch die Arbeit machst, es zu integrieren. Und das, finde ich, ist eigentlich die schwierigere Phase oft. Und oft hat man dann das Gefühl, man ist überhaupt nicht weitergekommen, weil das Taxi wieder weg ist. Und wie
Das
die
ist eine
Tatjana
schöne
das beschrieben
Beschreibung,
hat,
ja.
ja, sehr, sehr schön.
Danke.
Und die Tatjana sagt, worum es eigentlich geht, und jetzt sind wir wieder bei der Essenz, ist, selbst fahren zu lernen. Also, dass du kein Taxi mehr brauchst, dass du diese innere Übersetzung lernst, wahrzunehmen. Die Übersetzung, wie nehme ich sozusagen über meine Sinne, aber auch über meinen sechsten Sinn, über meine körperlichen Wahrnehmungen, über meine energetischen Sensoren. Wie nehme ich denn mein Umfeld wahr? Und wie übersetze ich das jetzt über meine innere Übersetzung in meine eigene Realität? Und das geht über Gewahrsein. Und jetzt sind wir eigentlich bei der Essenz, beim Kern von allen Weisheitstraditionen, oder? Egal, ob du nach Indien gehst und dich mit Yoga-Philosophie beschäftigst oder mit den Schamanen in Südamerika oder mit moderneren Traditionen auch. Es geht doch immer um Präsenz. Es geht immer darum, im Hier und im Jetzt zu sein und möglichst kraftvoll deinem Leben eigentlich zu begegnen, mit dieser gewissen Neugierde aus dem Moment heraus. Und ich glaube, das ist es, worum es in Wahrheit geht. Und da gibt es jetzt die unterschiedlichsten Vehikel, die einen dahin führen können. Und für die einen funktioniert das, für die anderen funktioniert das. Und wenn wir wieder beim Thema Herzensweg sind oder, wie du gesagt hast, auch deine Essenz zu finden, dann glaube ich, hat das immer auch mit der Frage zu tun, was ist es, was mir in meinem Alltag ganz greifbar, ganz erdig und bodenständig dabei hilft, präsenter zu werden, mit meinem Leben auf liebevollere Art und Weise zu interagieren und dementsprechend natürlich auch mit mir selbst und mit anderen Menschen.
Wenn man so über das Thema, ich sage jetzt Spiritualität, ich verwende das Wort eigentlich gar nicht so gern, ja, aber wenn man da so spricht, um was geht es denn überall in jeder Tradition? Es geht darum, dass man halt in dieser Essenz im Grunde badet, aber es ist ja gar nicht so, muss gar nicht so kompliziert sein. Und ich habe eine Hospizausbildung gemacht vor vielen, vielen Jahren. Und da war bei der Anfangsrunde die Frage, was ist für dich Spiritualität? Und ich erzähle diese Geschichte so gerne, weil das war dann so diese klassische Runde, wo der eine sagt, ja, mein Yogalehrer oder keine Ahnung, ich war in einem Kloster, wie auch immer. Und dann hat eine gesagt, und das hat sich so eingeprägt bei mir, sie fährt jahrelang schon auf einen Bergbauernhof, seit sie Kind ist. Und dort ist eine alte Frau, also mittlerweile ist sie alt, und die steht in der Früh ganz zeitig auf, voller Lachen, ist den ganzen Tag auf diesem Bauernhof und im Kräutergarten unterwegs und hat eine Energie und eine Lebendigkeit und eine Lebenslust. Und das ist Spiritualität. Und ich glaube, das ist es. Es ist nicht dieses Hochkomplizierte. Und man muss jetzt nicht Yoga-Lehrer sein oder Lehrerin, ja, oder whatever, ja, oder nach Indien gehen, nach Südamerika mit Schamanen arbeiten, sondern es kann auch simpel sein, weißt du. Aber manchmal braucht's das. Wahrscheinlich auch deshalb, weil das ist das, was ich halt oft wahrgenommen habe, weil ich halt in alten Leben, ich war halt in Indien, ich habe viele Bilder davon bekommen, ja, und ich bin noch nicht viel auf der Welt herumgereist, aber ich war schon, keine Ahnung, 15, 20 Mal in Indien, ja, und ich habe immer Angst vorm Reisen gehabt, aber wie ich in Indien war, war das wie, yes, ich bin dort angekommen und habe geweint und habe gewusst, ist mir völlig wurscht, ich setze mich in jedes Auto rein, ich brauche nicht mal einen Gurt, also es ist jetzt nicht so kompliziert, weißt du, was ich meine?
Ja, absolut, weiß ich sehr, glaube ich, kann ich gut nachvollziehen, was du sagst. Und gibt es ja auch dieses schöne Sprichwort aus dem Zen, vor der Erleuchtung Holz hacken und Wasser holen, nach der Erleuchtung Holz hacken und Wasser holen. Du tust genau das Gleiche wie vorher, aber die Art und Weise, wie du es tust und mit welcher Energie du es tust, hat sich komplett verändert. Und das ist eigentlich ein schönes Ziel auch, wenn man da von Zielen sprechen möchte, oder zumindest eine erstrebenswerte Entwicklung, die man für sich selbst wählen kann. Man sagt, mein Ziel ist es, mit möglichst viel Lebensfreude, mit möglichst viel Leichtigkeit, mit Gelassenheit, mit Liebe und Mitgefühl und mit Demut und Dankbarkeit zu leben, zum Beispiel. Also das sind ja alles so Herzensqualitäten auch, die das Leben lebenswert machen und die auch einen in den größeren Gesamtzusammenhang stellen. Und genau, also ich glaube, das ist einfach, oder wie der, ich glaube, Dalai Lama hat es gesagt, so der Kern jeder Religion ist es, ein gutes Herz zu haben. Und wahrscheinlich sehr gut auf den Punkt. Und dann kann es sehr, kann sehr simpel sein. Ja, da muss das nicht irgendwas Abgehobenes sein und mit Tarotkarten und Orakeln arbeiten und die Astrologie verstehen und ich weiß nicht, jeden Tag dreimal zu räuchern. Also ich meine, das ist alles schön und ich mache es auch gern. Das ist, verstehe mich nicht falsch. Ja? Aber das ist nicht die Essenz. Das ist nicht das, worum es eigentlich geht. Und ich glaube, das ist auch gut, darüber zu sprechen, weil ich glaube, das schreckt auch Menschen ab, wenn man noch nie was damit zu tun gehabt hat und plötzlich ist da eine und die sagt, okay, ich lese dir jetzt deine Handlinien und ich erzähle dir, was die Sterne über dich berichten. Und das kann schon auch spannend sein, nur wenn man damit als erstes konfrontiert ist und eigentlich überhaupt keinen Tau hat davon, was, wie, wo, dann schreckt das einen vielleicht ab und hält einen dann vielleicht davon ab, sein wahres, wirkliches Potenzial auch zu entfalten, weil ich glaube, Potenzialentfaltung hat immer mit Spiritualität zu tun. Ich glaube, dass es nicht anders geht.
Das ist auch sicher so. Und weißt du, ich glaube, was halt auch, ich bin auch sehr erdig, ja. Es ist halt einfach so. Ich lebe ein sehr spirituelles Leben, wenn man das jetzt so bezeichnen kann. Das hat sich einfach so entwickelt. Es ist auch wichtig, dass man sieht, dass wir in einem physischen Körper sind und dass uns Gott einfach die Dinge geschenkt hat, alles, was wir so zur Verfügung gestellt bekommen haben, um es zu genießen. Und ich glaube, das ist wichtig, weil nur vom Om Shanti Shanti singen oder chanten, werden wir nicht plötzlich glücklich werden. Weißt du, was ich meine? Das ist dieses, und das verkörperst du aber so schön, weil es ist beides wahrnehmbar, aber es geht um dieses Lebendigsein, um zu genießen, um zu schauen, was die Früchte des Lebens einfach mal anschauen und sagen, yes, das gibt's alles, ja?
Ja.
Ja, und das glaube ich, ist...
Wir sind ja auch aus einem Grund hier, oder? Wir sind ja jetzt auf dieser Erde, auf diesem wunderschönen blauen Planeten, der da einfach so durchs Weltall gewissermaßen irgendwie schwebt und in dieser unendlichen Weite und dass es hier Leben gibt und was für ein Leben dann noch dazu. Also ich finde, wenn man sich mal bewusst macht, was für ein unglaubliches Wunder das eigentlich ist, dass wir überhaupt atmen können, dass unsere Organe komplett automatisch und selbstständig arbeiten, dass aus einem Samen unter Millionen von Samen plötzlich ein Leben entsteht und das nicht nur als Mensch, sondern auch als Baum und als Tier und als Fisch. Und ich schaue da gerade hinaus auf den Pazifik und denke mir nur, was für ein Wunder. Und ich glaube, diesen Zugang auch zu entdecken für sich selbst gegenüber dem Wunder des Lebens, da kannst du gar nicht mehr anders als auch, ob du das jetzt spirituell nennen möchtest oder irgendwie anders. Aber das hat ja auch was mit einer Wertschätzung gegenüber dem Leben an sich zu tun. Nehme ich das alles als selbstverständlich und eigentlich als eher sinnlos? Und wir sind eigentlich in einem toten Universum und wie es die Wissenschaft ja auch, oder sagen wir mal, traditionellere Richtung in der Wissenschaft. Die Wissenschaft holt ja auch extrem auf in dem ganzen Bereich. Und es sind ja heute Dinge erklärbar, die waren vor ein paar Jahren noch hochesoterisch und ich weiß nicht was. Wenn wir jetzt davon sprechen, wie zum Beispiel auf Quantenebene die kleinsten Lichtteilchen eigentlich miteinander kommunizieren und dass sich das alles auf energetischer Ebene ja widerspiegelt, auch im menschlichen Körper und im Umgang mit der Natur und die Außenwelt als Spiegel der inneren Welt zu sehen, glaube ich, hat auch sehr viel damit zu tun, weil ich immer so die Manifestation meiner Gedanken, meiner Gefühle, meiner Einstellungen, meiner Gewohnheiten in der Außenwelt und das passiert auf individueller Ebene und wie wir jetzt aktuell natürlich auch sehen können, auf kollektiver, auf globaler Ebene.
Gesetz der Resonanz. Und das ist etwas, wenn du anfängst zu sehen, was du hast, oder? Und dankbar zu sein, dass was da ist, dann kriegst du ein anderes Feld, wie wenn du halt einfach nur nörgelst. Es ist einfach so. Und du kannst Dinge wirklich erschaffen. Das ist so. Ja. Also ich habe heute in der Früh ein Video gehört und das fand ich dann auch wieder so gut, weil wenn es um Affirmationen geht, ich beschäftige mich viel mit Affirmationen auch. Ja. Und eine Affirmation hat keine Wirkung, wenn du unglücklich bist und sagst, ich bin glücklich, dann geht die Frequenz nur ein kleines bisschen hoch. Es ist so. Aber wenn du dir etwas vorstellst, wo du glücklich bist und dann hineingehst, dann kriegt es die Frequenz. Ja, ich sage jetzt, ich bin glücklich. Es gibt ja 100.000 andere Sachen. Ja, ich bin gesund oder whatever. Ja, aber es geht wirklich darum. Und das ist ja auch bei dir fühlbar, dass du da Feuer gefangen hast, weißt du, dass du brennst dafür. Und es sind ja oft Momente, die das irgendwie öffnen. Ja, bei dir gab es einfach Momente auf deinen Reisen. Aber zu den Reisen, das interessiert mich jetzt einfach persönlich, wirklich. Das heißt, du hast mit deiner Weltreise begonnen und bist dann irgendwo in Südamerika geblieben, oder? Weil jetzt im Moment bist du, ich glaube, mit deiner Freundin in Costa Rica, oder?
Genau. Na, da waren noch ein paar Kapitel dazwischen, weil die Weltreise war ja 2016, 2017 und ich bin dann wieder zurückgekehrt nach Österreich. Das war auch so geplant. Ich habe dann wieder zurückgekehrt in meinen Job als Innenpolitikjournalist beim ORF und habe dann da noch 1,5 Jahre diesen Job gemacht. Habe währenddessen aber schon dann mein Buch geschrieben, Weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben, das über die Weltreise und die Transformationen, die da stattgefunden haben auf der Weltreise. Das ist dann erschienen im Frühling 2019. Und dann ist vieles ins Rollen gekommen. Dann bin ich eingeladen worden zu Interviews, zu Vorträgen. Ich habe gemerkt, da kommt jetzt was ins Rollen und ich kann jetzt auf diesen Zug entweder aufspringen und meinem Herzen folgen, jetzt sind wir wieder da, und meinen Job kündigen. Oder ich kann warten, bis vielleicht irgendwann der nächste Zug ins Rollen kommt und jetzt mal play it safe. Und ich habe mich entschieden fürs Erstere und war wahrscheinlich nach der Entscheidung, überhaupt auf Weltreise zu gehen, die mutigste Entscheidung, die ich in meinem Leben bis jetzt getroffen habe. Und habe dann gekündigt, beziehungsweise war in der Zeit dann auch so die Phase, wo ich begonnen habe, mich begleiten zu lassen. Also ich habe dann Coachings in Anspruch genommen, habe gemerkt, wie unglaublich gut mir das tut, mich in dieser Transformationsphase in meinem Leben von jemandem begleiten zu lassen, der den Raum hält, der dir die richtigen Fragen stellt, der dich nach innen führt und dir zeigt, schau mal dorthin, schau mal dahin. Nicht der, der dir die Antworten liefert, nicht der, der dir Ratschläge gibt, sondern der, der dir hilft, durch dieses Raumhalten, dich so sein zu lassen, wie du bist, deine eigenen Antworten zu finden. Und das hat mich sehr inspiriert. Ich habe dann auch selbst eben eine Coaching-Ausbildung begonnen, weil ich gemerkt habe, das ist es. Ich habe ganz klar gespürt, ich möchte gern selbst Menschen auf diesem ihrem Herzensweg begleiten können und so professionell wie möglich all die Dinge lernen, die es dafür braucht. Und über diese Coaching-Ausbildung selbst bin ich dann eigentlich, also die Entscheidung, meinen Job zu kündigen, habe ich in einer Coaching-Session getroffen. Nämlich mit ganz viel Klarheit und ganz viel Power dahinter. Und dann habe ich mich bin mal arbeitslos, also ich habe mich dann arbeitslos gemeldet beim AMS, was auch so ein bisschen ein Ego-Ding war natürlich, weil die 6 Jahre davor habe ich meinen Traumjob beim ORF irgendwie gehabt und Status und gutes Geld und Einkommen und alles. Und jetzt auf einmal bin ich arbeitslos. So. Und dann habe ich gedacht, ja, aber das ist jetzt ein Teil des Weges. Das ist jetzt auch wichtig. Und jetzt habe ich Zeit, um mich vorzubereiten auf meine Selbstständigkeit und Vorträge zu halten. Und Yoga habe ich dann schon begonnen zu unterrichten zu der Zeit. Und ja, dann habe ich meine Ausbildung zum Meditationslehrer in Bali gemacht. Und habe dann begonnen, schon langsam auch wirklich Menschen be zu begleiten, also das auch wirklich in Real Life zu machen. Und dann ist Corona gekommen und plötzlich hatte ich keine Vorträge mehr. Ich war dann schon offiziell selbstständig am 1. Jänner 2020 und 2 Monate später, ich komme gerade von Bali zurück und auf einmal, wow, okay, keine Vorträge mehr. Alle Aufträge, die da waren, plötzlich weg, weil keine Events mehr. Yoga unterrichten geht auch nicht mehr, weil die Studios zu haben. Und eigentlich war so die Grundstruktur meiner Selbstständigkeit ziemlich jetzt im Sand. Und dann war eine ganz andere Idee, die plötzlich da war, nämlich einen Van auszubauen, gemeinsam mit meiner Freundin Andrea. Und wir haben dann 8 Monate lang einen Van zum Zuhause umgebaut, haben da sehr viel Zeit, Liebe, Energie investiert, um im Van zu leben, zu arbeiten, um, ja, wie du vorhin auch gesagt hast, einfach das zu genießen, die Welt, das Leben und verschiedene Communities zu besuchen. Also ich habe schon gespürt, es zieht mich in die Richtung wieder zu Gemeinschaften zu finden, zu schauen, wie leben Menschen auf kleinerer Ebene zusammen, weg von diesem großen gesellschaftlichen Konstrukt, wo wir uns immer mehr voneinander entfremden, hin wieder zu kleineren Gemeinschaften. Und wie machen die das eigentlich? Ich wollte lernen, schreiben, Podcast drüber machen und so weiter. Und wir waren 2,5 Wochen unterwegs und dann ist uns der Van gestohlen worden in Rom. Mit allem, was drinnen war. Also wir hatten ja wirklich alles verkauft und verschenkt, was wir nicht mehr gebraucht haben. Die Wohnung aufgegeben in Wien und alles, was uns noch irgendwie wichtig war, das Wichtigste eigentlich, war in diesem Bus. Und das war mit einem Schlag einfach alles weg. Und das war so meine ganz persönliche Rock-Bottom-Experience, wie man so sagt. Also wirklich die härteste Zeit eigentlich meines Lebens. Weil da war nicht nur materiell viel Verlust natürlich, sondern es war eine Vision, ein Traum war da weg. Und es war gleichzeitig auch nicht mehr viel da, weil die Wohnung war weg. Wir hatten, ja, Freunde und Familie haben uns wieder aufgenommen und haben uns unterstützt, aber wir hatten überhaupt keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll und wohin jetzt und wie tun. Und dann ist über mehrere Wochen, wo ich mich dann komplett in die Stille zurückgezogen habe, im Winter, letzten Winter war das eigentlich erst, ist dann die Idee entstanden, okay, Costa Rica war plötzlich da. Und dann habe ich recherchiert und habe gesehen, okay, Costa Rica, das ist mit den Einreisen noch relativ entspannt und dort gibt es viele Communities und eine schöne Natur und man kann surfen und irgendwie hat mich das angezogen, die Andrea auch. Und haben wir gesagt, hey, weißt du was, lass uns die Rucksäcke packen und wir gehen nach Costa Rica. Mhm. Und mittlerweile sind wir, also wir waren 5 Monate da, waren jetzt im Sommer 4 Monate wieder in Österreich, in Griechenland, wo wir unser Yoga-Retreat auf einem Segelboot hosten und in Kroatien und sind jetzt seit einigen Wochen wieder da und ja, haben jetzt schon vor, länger hier zu sein und hier was aufzubauen.
Okay. Darf ich dir ganz kurz was sagen zu dem Thema alles verlieren?
Ja.
Also ich habe auch in meinem Leben ganz viel verloren. Ja, also ich habe finanziell viel verloren. Einfach, es hat so sein müssen, es hat einfach gehen müssen. Mhm. Aber ich kenne eine gute Geschichte von, ich praktiziere auch Kriya-Yoga und war eine Zeit eben auch in einem Kriya-Yoga-Ashram. Und dort war mal eine internationale Gruppe, wo ich auch, also zu dem Zeitpunkt, wo ich auch dort war. Und da war ein, es war ein Deutscher, der hat bei der Hinreise, hat er seinen Koffer nicht mehr bekommen. Und er hatte dann noch, also was er hatte, war sein Handgepäck, das, mit dem ist er halt im Ashram angekommen. Und da war sein Laptop drinnen, alles. Und noch dazu Fotograf, das heißt, sprich, der hat sein ganzes Material drauf gehabt. Und der ist dann frühzeitig wieder zurück nach Deutschland. Ich war noch im Ashram. Und bei der Rückfahrt haben sie ihm den Laptop gestohlen. Und wir hatten dann eine Abendsession in dem Ashram. Der hat telefoniert, deshalb haben wir das erfahren. Und wir sind dann gesessen und waren halt alle, na, wie kann das sein? Jetzt geht er da, weiß ich nicht, 5 Wochen meditieren. Und wie kann das so sein, dass der einfach alles verliert? Ja? Und dann war das, und das fand ich irgendwie sehr spannend, dann hat eben der Meister irgendwie gesprochen und gesagt, ja, das ist einfach, wenn karmisch noch was gehen darf, dann darf es noch einmal zu dem Moment kommen, wo du auch das Materielle noch einmal verlierst, dass du noch eine Etage höher kommst, ohne dass das jetzt, weißt du, es soll jetzt nicht überheblich wirken, aber das ist wie ein Reinigungsprozess, der uns noch klarer macht, dass wir noch klarer ausgerichtet sind auf den Herzensweg oder wie auch immer wir es nennen, ja. Und ich habe das auch so gespürt. Ich habe erst, wie ich alles verlor, ich habe nichts mehr gehabt, ja. Und das ist natürlich momentan total unangenehm, aber hinterher war es das größte Geschenk, weil aus dem heraus konnte ich habe in Indien, es war so spannend, weil ich habe dort auf der Straße alles gegessen. Ich hatte keine Angst mehr und mir ist auch nichts passiert. Ja? Aber es war aus diesem Nichts heraus, konnte wieder, also eine Explosion, kann wieder was entstehen, oder? Und so nehme ich es auch ein bisschen wahr. Ja,
ja. Also das empfinde ich nicht als überheblich, gar nicht, weil ich habe zu der Zeit ja auch, mein Vertrauen ins Leben war natürlich gebrochen. Ich habe mir gedacht, wie kann das jetzt sein? Wieso? Ja, also das verstehe ich einfach jetzt nicht. Wieso? Mhm. Alles war so gut aligned. Ich habe das Gefühl, es war alles so
ausgerichtet. Es ist geflossen.
Irgendwie
ist
nach und nach erst bin ich erst draufgekommen eigentlich. Es war es eigentlich nicht. Es war eigentlich nicht allein. Ich habe es mir eingeredet. Ja. Mhm. Und was auch immer der Grund ist, warum es mir, nobody knows, niemand wird es jemals wissen. Und deswegen, da kommt wieder das Vertrauen ins Spiel und sagen, ich vertraue aber trotzdem. Ja, und zwar dem Leben. Und ich weiß, dass es für irgendwas gut war. Vielleicht noch nicht jetzt. Aber in ein paar Jahren werde ich vielleicht darauf zurückblicken, siehst du, und genau das ist passiert. Jetzt kann ich es in der Retrospektive so sehen. Und was man dabei lernt, auch über sich selbst und wie man lernt, mit diesem Schmerz umzugehen und mit diesem Verlust, und das kennt jeder, der in seinem Leben irgendwas, und es gibt ja noch viel schlimmere Verluste, ich meine, sind wir uns ehrlich, ja, das war ein materieller Verlust, auch ein ideologischer Verlust, aber es ist kein, wenn da ein Mensch stirbt, der dir nahe steht, ich meine, das sind ja noch ganz andere Verluste und Schmerzen. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass auch zum Beispiel meine Coaching-Praxis sich um ein Vielfaches verbessert hat seitdem, weil ich einfach noch mehr imstande bin, auch mitzufühlen. Mhm. Nicht mitzuleiden unbedingt. Darum geht es nicht. Es geht nicht um Mitleid, aber es geht darum, einen Menschen in seiner ganzen, in seinem ganzen Seinszustand, in dem er jetzt vor dir sitzt, in dem er sich dir anvertraut, wahrzunehmen und wertzuschätzen mit all dem, was da ist, weil du spürst, wow, da ist ganz viel. Also du nimmst diese Energien einfach anders wahr. Also in meinem Coaching-Prozess, weil du vorhin auch gesagt hast, so mit Affirmationen arbeiten, du gehst ja da, also ich gehe da sehr, sehr tief, ich begleite meine Kunden da sehr tief hinein, auch in den Körper, wo du sagst, okay, mentale Ebene, das ist jetzt sozusagen die neue Affirmation oder der alte Glaubenssatz. Die emotionale Ebene sind die Emotionen, die damit verbunden sind. Und dann gehst du vielleicht noch eine Ebene tiefer und schaust mal, wo nehme ich das denn im Körper wahr? Und dann stellst du nach und nach fest, dass überall gibt es die körperliche Entsprechung, und wenn du es im Körper dann lösen kannst, dann entsteht, dann geht dieser Raum auf, wo es dann auch auf emotionaler und auf mentaler Ebene verankert werden kann. Und das ist was, wo ich jetzt einfach noch viel mehr imstande bin, kurioserweise, seit ich selbst einfach einen solchen Tiefpunkt erfahren habe, Menschen da durchzuführen, weil ich sie energetisch noch, also das ist jetzt einfach so meine Wahrnehmung, energetisch noch viel intensiver wahrnehmen kann. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Teil von meiner Arbeit als Coach, präsent zu sein mit meinen Kunden und sie dadurch aber auch in ihre authentische Kraft zu begleiten. Und ich glaube, es geht immer um Authentizität. Und wenn du mich nach einem anderen Wort fragst für Spiritualität, dann kann ich dir mit sehr gutem Gewissen sagen, Authentizität. Weil es geht immer ja auch darum, dich selbst zu entdecken, zu erkennen, wer du eigentlich wirklich bist, oder? Auf jedem spirituellen Weg.
Ist so. Das hört nie auf.
Genau. Und das kann ich aber nur dann, wenn ich mir erlaube, ich selbst zu sein, was auch immer ich selbst sein überhaupt dann bedeutet. Und das verändert sich ja auch. Authentizität ist ja auch nichts, was statisch ist, sondern es verändert sich ja in dem Maße, in dem ich mich selbst verändere. Was gestern authentisch war, ist es heute vielleicht nicht mehr, weil ich mich als Mensch weiterentwickelt habe. Und dem immer und immer wieder auf die Spur zu gehen und zu schauen, was ist es, was jetzt ich bin, was jetzt an authentischer Kraft zum Ausdruck gebracht werden will. Und was ist es vielleicht, was mich dann auch noch vom Außen triggert? Also welche Erwartungshaltungen von anderen Menschen kommen da jetzt ins Spiel und wo nehme ich wahr Ängste und Unsicherheiten? Und wie kann ich jetzt diesen Ängsten wieder begegnen, um noch ein Stück mehr, um noch einen Schritt mehr ich selbst zu werden? Ich glaube, das ist die Reise im Leben an sich.
Ja. Und weißt du, was ich auch so wahrnehme, ist einfach, also durch meine Prozesse, dass es eben nicht um Bewertung geht, sondern dass alles sein darf, dass die Angst da sein darf, dass das da sein darf, dass das da sein darf, weil in dem Moment, wo wir es irgendwie auch bewerten oder abwerten, bewerten wir einen Teil von uns, der ja da ist. Ja? Wir werten ihn ab. Und das ist ein Teil von uns, den wir schlecht machen. Und dann kriegen wir auch wieder eine andere Frequenz, die uns nicht in diese Leichtigkeit hineinbringt. Mhm. Und noch was wollte ich dir sagen, was du auch so, und das hast du im Feld, das ist ja das, wenn du selber durch diese Prozesse gehst, und das ist bei dir fühlbar, eben auch bei dir ist es halt der Wein gewesen, den ihr verloren habt, ja. Bei wem anderen ist es was anderes. Aber ich glaube, wir brauchen auch, wenn wir Leute begleiten oder Menschen begleiten, ist es wichtig, dass wir auch durch diese Prozesse gegangen sind, ja. Dieses Fühlen wahrnehmen zu können und auch um den anderen auch richtig lieben zu können. Also jetzt, du weißt, was ich meine, ja? Weil wenn wir jemanden gegenüber sitzen haben, dann gehen wir einfach, öffnen wir uns für den und da ist eine Liebe da, ja? Eine Alleinsliebe, was auch immer, wie auch immer wir es nennen. Aber wie in dem Moment, wo wir da sitzen, sind wir präsent, weil wir aber diesen Weg vor allem gegangen sind, den wir gehen, oder?
Ja. Genau. Und weil du dadurch ja auch durch die Selbsterfahrung deine eigenen Resonanzpunkte gewissermaßen auflöst. Weil es hat dein Coachee nichts davon, wenn er dir jetzt deine traumatische Geschichte erzählt und du hast vielleicht was Ähnliches erlebt und du gehst da voll in Resonanz oder bist auf einmal voll in deiner eigenen Geschichte drinnen, weil du es selber nicht aufgelöst hast, dann bist du nicht in der Wertfreiheit. Und ich glaube, es braucht diese Wertfreiheit, aber dieses bedingungslose Annehmen all dessen, was da jetzt kommt in so einer Sitzung, um dann zu schauen, wie kann man das jetzt integrieren, wie kann man es annehmen. Also das auch willkommen zu heißen, wie du gesagt hast, auch wirklich jeden Teil von dir willkommen zu heißen. Auch den ängstlichen Teil, auch deine Schwächen und deine Flausen und vielleicht auch das, was du wirklich falsch gemacht hast, wenn man das jetzt so bewerten möchte. Das, wo du im Nachhinein erkannt hast, das war echt ein Fehler, das hätte ich nicht tun sollen. Ja, okay, willkommen. Auch das ist ein Teil deiner Reise. Und jetzt schauen wir, wie es von hier her weiter, von hier weg weitergeht.
Mhm. Ja. Ja.
Mhm. Und da gibt's auch eine schöne Übung dazu, zum Beispiel, was ich zum Beispiel sehr gern mache in der Früh in meiner Morgenmeditation. Zunächst einmal, und ich probiere immer wieder gerne unterschiedliche Methoden und Techniken aus, und das hängt doch dann sehr ein bisschen davon ab, wie ich mich gerade fühle, aber was ich immer mache, ist mich zunächst einmal einfach hinsetzen, ein paar Mal atmen und schauen, wie fühle ich mich gerade? Was ist gerade da in mir? Was sozusagen, wenn es gibt, morgen, da fühle ich mich schwer und voller Zweifel. Und dann gibt es morgen, da bin ich komplett inspiriert und kann es gar nicht erwarten, für irgendwas loszugehen, woran ich glaube. Mhm. Und so oder so ist es die Praxis, zu schauen, einfach nur zu beobachten, was gerade da ist. Mhm. Und in einer Wertfreiheit dem zu begegnen und dann zu sagen, okay, willkommen zu mir als Mensch, so wie ich jetzt hier gerade da sitze, mit allem, was ich gerade mitbringe in diesem Moment. Und dann merke ich, dass eine Energie frei wird. Nämlich die Energie, die vorher im Widerstand gebunden war. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit im Widerstand bin gegen eine Emotion oder gegen einen Teil von mir, dann ist da eine Energie gebunden in diesem Widerstand. Und die Energie, die fehlt mir dann anderswo. Mhm. Und wenn ich loslasse von diesem Tür zu halten, mich mit aller Kraft gegen die Tür zu lehnen und sage, okay, komm herein, was auch immer da jetzt hereinkommen will, dann wird diese Energie jetzt frei und es entsteht ein Raum. Und in diesem Raum kann jetzt die nächste Entwicklung stattfinden. Und das empfinde ich persönlich als ganz große Befreiung auch. Und startet dann mit einem anderen Gefühl in den Tag.
Mhm. Wunderschön. Wow. 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 Ich bin echt happy. Also ich freue mich so sehr, dass wir da heute, dass es funktioniert. Das funktioniert und
ja, ich bin ganz überrascht, wie gut die Internetverbindung ist. Ja,
voll. Und auch, dass wir da so in den Flow hineinkommen.
Ja, voll schön.
Was würdest du jemandem sagen? Ich weiß, dass es ganz viele gibt, die jetzt diesen Umbruch so stark spüren. Ja, es ist eine Zeit, die jetzt irgendwie so nach Umbruch ruft. Das fühlen wir alle.
Ja.
Und es sind viele, die sagen, sie wollen jetzt endlich noch mehr ihre Essenz, ihr Potenzial, ihren Herzensweg gehen. Du weißt, was ich meine, ja? Aber sehr oft ist es ja die Sicherheit, aus der wir nicht so gerne raus oder wo wir merken, also da gibt es eben Ängste, dass da was sein kann, wie auch immer. Weißt du, was ich meine? Also dieses Angst, seinen Weg zu gehen, weil du darfst dann wirklich auch andere Teile verlassen, ja? Also ich war Lehrerin vorher, ja? Also ich musste das auch lassen dann irgendwann mal. Und es ist nicht leicht. Aber was würdest du jemandem raten oder ja, so Tipps, wenn die jetzt gerade so am Sprung sind, aber noch nicht wissen, was tun? Was sind so einfache Möglichkeiten?
Naja, ich glaube, zum einen ist es eine Zeit, und das, glaube ich, erleben alle und ja, auch in Costa Rica, auch wenn es hier, also ich habe manchmal das Gefühl, ich lebe auf einem anderen Planeten, so von der Energie her und von wie es hier ist. Und am liebsten würde ich sagen, hey, kommt einfach alle her und lasst uns hier das Leben feiern. Wissend, dass das natürlich nicht für jeden das Richtige ist, so wie wir ja vorher auch gesagt haben. Aber auch ich nehme das wahr, jetzt auch in vielen Gesprächen, teilweise mit meinen Klienten oder mit meiner Familie oder meinen Freunden, es ist einfach eine Zeit, wo die Außenwelt so stark unsere Knöpfe drückt, in welcher Hinsicht auch immer, und welche Meinung man auch immer vertritt oder welche Überzeugung man hat. Es gibt im Außen gerade extrem viele Triggerpunkte. Mhm. Oder die Triggerpunkte sind ja im Innen, aber die Trigger sind im Außen. Und jetzt ist es natürlich auch eine Gelegenheit, das wahrzunehmen und jedes einzelne Mal aufs Neue diese innere Arbeit zu machen, mich hinzusetzen und zu sagen, okay, was triggert mich denn da jetzt? Was genau ist der Trigger im Außen? Aufschreiben. Dann hinsetzen, welche Gedanken und welche Gefühle entstehen jetzt dadurch. Das heißt, dieser Bewusstwerdungsprozess, das ist eigentlich eine Einladung. Es ist ein Geschenk fast schon, weil so viele Trigger im Außen gerade sind, die einem eigentlich den Finger auf die Wunde legen und sagen, so, da gibt's Arbeit, da schau hin. Und jetzt kann ich mir die Zeit bewusst nehmen, mich hinsetzen und dann schreiben, okay, und was liegt jetzt dahinter? Wovor habe ich denn wirklich Angst zum Beispiel, wenn es eine Angst ist? Oder wenn es ein Bedürfnis ist, das nicht gestillt ist, so ein Mangelbewusstsein auch. Oder vielleicht ist es eine Projektion von Ärger, von Wut, von Enttäuschung, was auch immer die Emotionen sind, aber dem auf die Spur zu gehen und dann aufzuschreiben, was liegt dem eigentlich zugrunde? Welcher Bewusstseinszustand? Da gibt es eine Skala, Themes of Consciousness, die unterschiedlichen Bewusstseinszustände. Also wenn man das googelt, findet man da von Shame, das allerunterste, also die Scham, bis hoch zu Love, Peace, Enlightenment. Und da dazwischen die ganze Bandbreite menschlicher Bewusstseinszustände. Und es ist extrem spannend, dem auf die Spur zu gehen und zu schauen, was liegt dem zugrunde, welche limitierende oder welche Überzeugung, welche Root Program sozusagen, welches Programm läuft da in mir eigentlich unbewusst und automatisch ab? Das heißt, je mehr eine Krise eigentlich einem im Außen zeigt oder die Knöpfe drückt im Innen, desto mehr wird jetzt die Möglichkeit auch zu sehen, wo in mir vielleicht noch was aufgelöst und transformiert werden will. Also sozusagen die Aufmerksamkeit aus der Projektion nach innen zu richten und so dann tatsächlich zu transformieren und zwar nachhaltig zu transformieren. Schön. Und nicht ständig nach außen zu projizieren und allen möglichen Menschen die Schuld zu geben, sondern das jetzt einfach mal als Gelegenheit zu begreifen. Ich glaube, das kann schon einmal ganz viel bewirken, zu sagen, also ja, das ist so eine Floskel, aber die Krise als Chance, und daran glaube ich zu 100%. Ich glaube, dass wir uns hier in einen ganz neuen Bewusstseinszustand entwickeln, in Klammer können, als Menschen auch, als Spezies. Mhm. Das ist eine Einladung auch. Mhm. So schwierig das alles ist und so krass diese Zeit für so viele Menschen auch ist. Und das andere ist auch wirklich vielleicht, ich glaube, es ist eine Zeit, wo wir ehrlicher wieder werden können zu uns selbst. Wo wir vielleicht erkennen können, wo wir in der Vergangenheit nicht ehrlich waren zu uns selbst, wo wir nicht authentisch waren, wo wir die Wahrheiten anderer gelebt haben, wo wir Erwartungen versucht haben zu entsprechen, die, von denen wir geglaubt haben, dass sie die unseren sind, aber eigentlich vielleicht nicht. Und es ist eine schöne Möglichkeit, dem auch ein bisschen nachzugehen und zu schauen, wo kann ich denn echter sein? Wo kann ich noch authentischer werden, noch ehrlicher sein zu mir selbst? Und was bedeutet das dann eigentlich auch? Ich glaube, viele Menschen erkennen jetzt zum Beispiel gerade, dass die Jobs, in denen sie sind, ein ganz fauler Kompromiss sind für so viele Menschen. Oder auch Beziehungen. Und das können auch freundschaftliche Beziehungen sein, wo man bis jetzt geglaubt hat, das sind gute Freunde. Und plötzlich, nur wenn man jetzt plötzlich, was zum Beispiel die Impfung betrifft, anderer Meinung ist, hauen die einem das Hackel ins Kreuz, wie man so schön sagt. Sie sagen, hey, was bist du für einer? Sind das echte Freunde? Sind das wahre Freundschaften? Muss jeder für sich selbst beantworten oder darf jeder für sich selbst beantworten. Aber ich glaube, es gibt so viele verschiedene Bereiche, wo wir jetzt wirklich fragen können, wo kann ich noch ehrlicher sein dem Leben gegenüber und mir selbst gegenüber? Und dann natürlich auch die entsprechenden Konsequenzen daraus ableiten. Und wenn das bedeutet, den Job zu kündigen und sich aufzumachen ins Unbekannte, was auch immer das dann für einen bedeutet, das gut zu überlegen, gut zu durchdenken, sich, ja, aber auch nicht zu viel zu denken. Und manchmal ist es vielleicht einfach zu sagen, hey, ich lasse das jetzt gut sein, ich bin okay damit, es nicht zu wissen, es ist okay, dass ich die nächsten Schritte jetzt nicht kenne, aber ich fühle, mich zieht es jetzt ins Land X oder mich zieht es jetzt zu Projekt Y oder ich habe das ganz große Herzensbedürfnis, endlich dieses oder jenes zu tun. Und dann macht man es. Und wenn es irgendwie möglich ist, dann geht man raus aus dieser Komfortzone und sagt, okay, schauen wir mal, wohin das alles führen will. Und dass dieses Vertrauen zu entwickeln, ich glaube, auch das ist, kann die Qualität sein von einer Krise, wo sowieso so vieles so ungewiss ist und große Pläne sowieso nicht wirklich funktionieren momentan. Und da kann ich aus eigener Erfahrung jetzt sprechen auch, sondern mehr und mehr zu schauen, was will das Leben jetzt von mir und welche Antwort möchte ich ihm gerne geben.
Mhm. Ich glaube, genau das ist es auch, dass wir uns auch nicht so viel Gedanken darüber machen, wie ist dann das Endformat von der Geschichte, sondern so wie du sagst, wenn ich den Impuls habe, dreimal hintereinander, mich zieht's nach, ich weiß nicht, Italien, whatever, ja? Dann darf ich mir das näher anschauen. Und wenn es dann noch einmal kommt und ich spüre, da ruft mich was, keine Ahnung, was in Italien los sein wird, ja? Also ich rede das jetzt so, ja? Aber es ist in der Praxis natürlich schon ein bisschen eine Herausforderung, aber so funktioniert's. Und der Weg entsteht im Gehen. Weil sonst ist es die Stagnation und das Zurückhalten. Also wir können langsam gehen, aber wir können geile Schritte machen. Das macht gar nichts. Aber es ist wichtig zu gehen. Und aus diesem Gefühl, diesen Herzensweg einfach langsam und mit Freude, Leichtigkeit zu gehen. Ich glaube, das ist es.
Genau, wunderschön zusammengefasst. Ja. Ja. Und wie es Joseph Campbell so schön gesagt hat, the cave you fear to enter holds the treasure that you seek.
Ja.
Das war auch so ein
ja, oh, ich habe die Gänsehaut.
Auf meiner Weltreise schön begleitet hat, immer wieder. Und das ist etwas, wonach ich versuche zu leben.
Das ist ein schöner Abschluss. Aber was ich noch gern wissen möchte von dir, bevor wir wieder ich ins Waldviertel, du dich in deinem wunderschönen Haus zurückziehst. Was hast du für Angebote? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt jemand zuhört und sagt, wow.
Ich arbeite grundsätzlich online. Ich biete Transformationscoachings an. Es sind länger begleitete Transformationsreisen. Also ich nenne es wirklich auch Reise. Wir haben heute so viel über das Reisen gesprochen. Ich sehe das wirklich auch als innere Reise, die da stattfindet. Ich nenne das Deep Dive-Programm. Dauert 12 Wochen, sind 10 Sessions. Meiner Erfahrung nach eine wirklich gute Zeit, um auch wirklich ganz große Schritte vorwärts zu machen. Und da geht es einerseits um Mindset-Arbeit, aber noch viel mehr auch um die Heartset-Arbeit, also auch wirklich so diesem Herzensweg auf die Spur zu gehen, Glaubenssätze aufzulösen, die einen klein halten und limitieren und auch wirklich die eigenen Potenziale nach und nach zu entdecken und dann zu schauen, wie kann man das jetzt ganz konkret in nächste Schritte gießen? Was ist das Richtige? Also viele Menschen kommen zu mir, die sagen, hey, ich spüre sowas, ich habe das Gefühl, als eine Aufbruchstimme, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß nicht, wohin ich es kanalisieren soll. Ich habe so viele Interessen, aber meine Berufung habe ich noch nicht gefunden. Und da geht es ganz stark stark darum, dieses Gespür für die innere Stimme und dieses Calling auch wahrzunehmen, das da ist, um dann das wirklich auch kraftvoll und mutig, dass da klare Entscheidungen entstehen, die gut und klar und gut überlegt sind natürlich auch. Ja. Genau, also das ist sozusagen eines meiner Herzensprogramme und Herzensprojekte. Es wird ab März einen Meditationskurs geben, einen Online-Kurs, einen 30-tägigen. Und ansonsten habe ich meinen Podcast, 1000 First Steps.
Okay, ich werde alles verlinken.
In dir.
Ich werde alles verlinken, dass alle Zugriff haben und wissen, wo sie was finden.
Ja? Genau. Also der Podcast ist natürlich kostenlos und meinen Newsletter habe ich, wo ich jede Woche dann zu den Podcast-Folgen und Updates aus Costa Rica und so. Das heißt, da kann man sich dann auch sehr gerne anmelden. Da gehen dann auch die Infos raus, sobald der Meditationskurs draußen ist. Und genau, auf jakobhorvath.com alle Infos zu meinen Coaching-Angeboten beziehungsweise 1000firststeps.com alle Folgen, alle 78 Folgen zum Podcast.
Super schön. Jakob, ich freue mich. Das war sehr inspirierend und sehr kraftvoll. Ja, ich bin einfach dankbar, immer wieder meiner Intuition auch zu folgen bei meinen Gästen. Mhm. Weißt du, das ist auch so schön, das freut mich. Du wirst eh wissen, du machst auch einen Podcast. Ich wünsche dir alles Gute und ja, gute Reise weiterhin.
Ja, danke, Christine. Danke auch dir für die sehr einfühlsame Interviewführung und deine Fragen. Und ich habe auch dich sehr, sehr stark wahrgenommen, auch in deiner Präsenz. Und ich mag es auch am liebsten, wenn Podcast-Interviews sich in so einem Flow entwickeln und nicht ein Abarbeiten von Fragen, sondern ein, okay, was ist jetzt die Essenz dieses Augenblicks in diesem Gespräch? Und dem folgst du. Und ich habe das jetzt als sehr beglückend und bereichernd empfunden und mag dir auch herzlich danken für die Einladung.
Danke dir, das war schön.